NDR Info. Echo des Tages.
Mit Ulrike Heckmann und diesen Themen: kein Terroranschlag, sondern Amoklauf in München. G20-Finanzminister sehen Staaten für Brexit-Folgen gewappnet. Attentat in afghanischer Hauptstadt fordert Tod und Verletzte. Türkische Regierung schließt tausende Einrichtungen. Clinton benennt möglichen US-Vizepräsidenten. IOC vor Olympia-Entscheidung zu Russland und Tour de France vor dem Finale in Paris. Es war ein Amoklauf, der gestern Abend in München über Stunden zu einem Ausnahmezustand geführt hatte. Kein Anschlag. Doch es hat lange gedauert, bis klar war, was sich im Olympia-Einkaufszentrum abgespielt hat. Über Stunden war von drei flüchtigen, bewaffneten Tatverdächtigen die Rede gewesen. Sowohl die bayerische Landesregierung als auch Polizei und Staatsanwaltschaft stellten bei ihren Pressekonferenzen heute klar, es gab keinerlei islamistischen Hintergrund. Es war offensichtlich die Tat eines 18-jährigen Amokläufers. Aus München, Birgit Grubner.
Am Tag danach steht München unter Schock. In der Nähe des Olympia-Einkaufszentrums liegen Passanten, Freunde und Angehörige immer wieder Blumen und Kerzen nieder, unter ihnen auch eine ehemalige Nachbarin des 18-jährigen Täters. Sie kannte ihn schon als Kind.
Mein Sohn hat mit ihm immer Karten gezockt, so Fußballkarten früher. Und deswegen hat mich das auch so berührt, weil ich ja das Kind gesehen habe eigentlich früher noch.
Der Tatort selbst ist abgeriegelt. Die Läden im Einkaufszentrum bleiben geschlossen, auch viele Geschäfte in der Innenstadt. Wer draußen ist, erzählt von den Erlebnissen vergangene Nacht.
Also in der Nacht war ich natürlich besorgt, weil ich nicht gewusst habe, ob noch irgendwie Ausnahmezustand ist oder nicht.
Die Hubschrauber über der Stadt und überall Polizei und menschenleere Straßen, das war schon sehr bedrückend, ja.
9 Menschen hat ein 18-jähriger Deutsch-Iraner gestern Abend in einem Einkaufszentrum erschossen. Und inzwischen scheint klar, der Täter hatte es vor allem auf junge Leute abgesehen, hatte sie womöglich selbst über Facebook in den Schnellimbiss eingeladen. Hubertus Andre vom Polizeipräsidium München.
Die Toten sind 15 Jahre alt, und zwar zweimal, dreimal 14 Jahre alt, einmal 17 Jahre alt, einmal 19 Jahre alt, einmal 20 Jahre alt und einmal 45 Jahre alt. Unter den Toten sind 3 Frauen.
Nach und nach werden weitere Details bekannt, so wie die Geschichte von der aus dem Kosovo stammenden Familie, die 3 Kinder zwischen 13 und 15 Jahren verloren hat. 27 Menschen wurden verletzt, 10 davon schwer. Anschließend nahm sich der Täter vor den Augen von Polizisten selbst das Leben. Einen islamistischen Hintergrund hatte die Schießerei offenbar nicht. Inzwischen ist von einem klassischen Amoklauf die Rede. Im Zimmer des 18-Jährigen fanden die Ermittler unter anderem ein Buch mit dem Titel »Amok im Kopf – Warum Schüler töten«. Der junge Mann soll auch wegen psychischer Probleme in Behandlung gewesen sein, berichtet Staatsanwalt Thomas Steingraus-Koch.
Es soll sich hier um eine Erkrankung aus dem depressiven Formenkreis gehandelt haben. Das würde nach unserer ersten Einschätzung ins Gesamtbild passen.
Am späten Vormittag kommt das bayerische Kabinett zusammen. Ministerpräsident Horst Seehofer spricht von einer unfassbaren Bluttat. Doch er sagt auch:
Verunsicherung und Angst dürfen nicht Oberhand über unser Leben gewinnen. Wir müssen unser Leben und unsere Werte weiterleben. Neben Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gehört zu unseren Werten vor allem die Freiheit. Und wir müssen alles dafür tun, unsere Freiheit zu verteidigen. Und ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit.
Nächste Woche bei der Kabinettsklausur am Tegernsee soll das Thema ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Seehofer will dort über die Ausrüstung der Polizei und über die Finanzausstattung der Sicherheitsbehörden reden und diskutieren, wo es Nachbesserungsbedarf gibt.
In Berlin haben sich am Nachmittag unter anderem Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister de Maizière vor der Presse geäußert, nach einer Sitzung des selten tagenden Bundessicherheitskabinetts. Die Sitzung war am Abend zuvor einberufen worden, zu einem Zeitpunkt, als ein möglicherweise islamistischer Terroranschlag wie in Paris noch nicht auszuschließen war. Anna Engelke über die heutigen Reaktionen in Berlin.
Im ganzen Land hängen die Flaggen an öffentlichen Gebäuden auf Halbmast, so auch am Reichstag in Berlin. Schräg gegenüber im Kanzleramt tagte am Mittag das Bundessicherheitskabinett, das Angela Merkel noch in der gestrigen Nacht einberufen hatte. Als die Kanzlerin im Anschluss an die Sitzung vor die Journalisten trat, war ihr die Trauer um die Toten von München anzusehen.
Den Familien, den Eltern und Kindern, für die heute alles leer und sinnlos erscheint, sage ich persönlich, wie auch im Namen vieler, vieler Menschen in Deutschland: Wir teilen ihren Schmerz. Wir denken an sie. Wir leiden mit ihnen.
Die Tat sei umso schwerer zu verkraften, als sie in eine Zeit der Schreckensnachrichten falle, sagte die Kanzlerin und meinte damit die Terrorattacke von Nizza und den, so Merkel wörtlich, unfassbar grausamen Axtangriff in einem Zug bei Würzburg in der vergangenen Woche. Immer seien es Orte, an denen jeder hätte sein können. Ausdrücklich dankte die Kanzlerin der Polizei in München. Sie habe den Menschen in dieser schweren Zeit Zuversicht gegeben.
Sie waren und sind im besten Sinne Helfer und Beschützer der Bürgerinnen und Bürger. Sie geben alles, genauso wie die Rettungskräfte.
In ihrer 5-minütigen Erklärung versuchte auch Angela Merkel, ihren Bürgern Zuversicht zu vermitteln. Sie lobte die Münchner dafür, dass sie fremden Menschen, die in der vergangenen Nacht nicht mehr nach Hause konnten, ihre Türen geöffnet hätten. Damit hätten sie gezeigt, wie man in einer freien und mitmenschlichen Gesellschaft zusammenlebe.
In dieser Freiheit und Mitmenschlichkeit liegt unsere größte Stärke.
Der Staat und seine Sicherheitsbehörden würden auch weiterhin alles daran setzen, die Sicherheit und Freiheit aller Menschen in Deutschland zu schützen, sagte Merkel. Ähnlich äußerte sich Vizekanzler und SPD-Chef Sigmar Gabriel, als er das Kanzleramt verließ.
Die Polizei hat exzellente Arbeit geleistet und wir werden auch, was das Thema Würzburg angeht, weiter Ermittlungen haben.
Gabriel hatte seinen Urlaub für die Sitzung des Bundessicherheitskabinetts unterbrochen, genau wie Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Den CDU-Politiker hatte die schlechte Nachricht auf dem Flug nach New York erreicht. Der Minister war sofort zurück nach Berlin geflogen. Die brutalen Morde von München bestürzten ihn zutiefst, sagte de Maizière, und es war ihm auch anzumerken.
Wenn man sieht, wie viele Kinder und Jugendliche und aus wie vielen unterschiedlichen Nationen unter den Opfern sind, dann zerreißt es einem schier das Herz.
Von Journalisten befragt, ob er jetzt gesetzgeberische Konsequenzen fordere, reagierte de Maizière unwirsch.
Ich will heute über gesetzgeberische Konsequenzen kein Wort sagen.
Als es jedoch um die Frage ging, inwieweit etwas gegen die Verbreitung gewaltverherrlichender Computerspiele getan werden müsse, konnte sich der Innenminister nicht zurückhalten und kritisierte das unerträgliche Ausmaß solcher Computerspiele. Aber das wollte er heute nicht ausführlicher diskutieren. Thomas de Maizière hatte es eilig, denn er wollte noch nach München fliegen, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen.
Holger Schmidt, als Terrorismusexperte der ARD haben Sie den ganzen Abend gestern verfolgt und ja auch berichtet. Warum hat es eigentlich so lange gedauert zu erfassen, was da geschehen war? Es war ja offenbar auch für Sie sehr schwer, an gesicherte Informationen zu kommen.
Es war eine überschlagende Lage. Es war für die Einsatzkräfte nach meinem Eindruck in Bayern, aber auch darüber hinaus wirklich dramatische Stunden, weil natürlich viele Polizeibeamte in ganz unterschiedlichen Funktionen in Deutschland seit Wochen, seit Monaten die Sorge haben, es könnte hier im Land etwas passieren, wie wir es in Paris, wie wir es in Nizza, wie wir es in Brüssel erlebt haben. Und insbesondere Paris und Brüssel sind ja die Beispiele für Tatplanungen, in denen dann mehrere Anschläge hintereinander an unterschiedlichen Städten passiert sind, also mehrere Anschläge hintereinander an unterschiedlichen Stellen passiert sind. Und das ist eine große Sorge, die eben auch die deutschen Behörden umtreibt. Und als es losging mit dieser Schießerei in einem Einkaufszentrum, war sofort natürlich die Überlegung, ist da noch mehr in München? Dann gab es Fehlalarme, die die Polizei alarmiert haben. Und da gab es wirklich so eine Chaosphase in den ersten, ich würde mal sagen, 2 oder 3 Stunden, in denen man sehr sorgsam sortieren musste, polizeiseitig, womit haben wir es hier zu tun, den großen roten Knopf, sage ich mal, überspitzt gedrückt hat, um ganz viel Verstärkung auch in die Stadt zu bekommen und nicht in eine Lage zu laufen, in der man mit zu wenig Kräften dasteht. Und das war eben diese Phase, wo auch wir Journalisten einfach getrieben waren von den Meldungen, die kamen, mitbekommen haben, wie viel in der Stadt los ist, dass zum Beispiel der Stachus evakuiert wurde, dass es Gerüchte über weitere Schießereien gegeben hat. Und das war diese Chaosphase von gestern Abend.
Ihrer Einschätzung nach wurde da richtig reagiert?
Das ist im Polizeirecht, ja sogar auch im klassischen juristischen Polizeirecht, immer ja die große Unterscheidung, dass man fairerweise da unterscheiden muss in der Betrachtung in der Lage und die Betrachtung nach der Lage. Denn Polizeibeamte können sich ja nichts dafür kaufen, wenn man hinterher sagt, naja, es war ja anders und ihr habt falsch reagiert. Sie müssen die Situation sehr schnell in der Lage treffen, nach dem, was sie wahrnehmen. Und ich habe den Eindruck, dass das da richtig war gestern bei den ersten Meldungen, als es dann auch hieß, es hat Tote gegeben, Täter sind flüchtig. Zuerst war auch noch von mehreren Tätern die Rede, dann kommt eben die Information hinzu, es gibt möglicherweise weitere Tatorte in der Stadt. Da musste man einfach nach den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate davon ausgehen, dass das jetzt das sein könnte, was auch über Paris und Brüssel hergekommen ist. Und da würde ich es persönlich sogar so sehen, dass es unverantwortlich gewesen wäre, sich nicht darauf einzustellen, dass das so weitergehen könnte. Denn stellen wir uns vor, es wäre anders gewesen, es wäre der terroristische Anschlag gewesen und die Polizei wäre am Ende vor einer Situation gestanden, wo man Stunden später feststellt, man braucht Verstärkung. Das wäre fatal gewesen.
Sie haben es eben angesprochen, es gab viele Falschinformationen. Laut bayerischem Innenministerium prüft die Polizei, ob unter den weit mehr als 4000 Notrufen, die es gestern gab, auch über angebliche Schießereien in anderen Stadtteilen, auch gezielte Fehlalarme oder bewusste Falschinformationen waren. Halten Sie das für möglich?
Das ist leider möglich, denn es gibt natürlich in so einer Lage dann auch Leute, die das Ganze lustig finden und die aus Übermut hinaus oder anderen Gründen dann versuchen auch mal zu sehen, ob man es denn selber schafft, größere Polizeimengen zu mobilisieren. Das, was ich von Kollegen vom Bayerischen Rundfunk höre, ist allerdings auch, dass es gerade in der ersten Phase wirklich tatsächlich einfach auch zu Missverständnissen gekommen ist, dass die Nachrichten über das, was im Olympia-Einkaufszentrum passiert ist, über soziale Medien, über Mobiltelefone einfach viele Menschen sehr schnell erreicht haben und dann gerade in der Innenstadt im Bereich um den Stachus herum wirklich so eine Art Massenpanik entstanden ist, weil Leute plötzlich die Situation so bewertet haben, dass es nun auch gegen sie gehen könnte und daraus insbesondere dieser erste große Fehlalarm am Stachus geworden ist. Aber Sie haben recht, diese Fehlalarme gingen weiter bis tief in die Nacht. Zuletzt gab es dann ein Gerücht um eine Schießerei der Münchner Abendzeitung und auch hier ist die Polizei wirklich ausgesprochen misstrauisch, ob das wirklich tatsächlich ein Fehlalarm war oder ob da böse Absicht dahinter gesteckt hat.
Wie kann man auf diesen Vorfall reagieren? Bundesinnenminister de Maizière hat bei seiner Pressekonferenz in Berlin heute lediglich zu mehr Wachsamkeit aufgerufen.
Ja, Wachsamkeit ist immer schön und gut. Ich glaube allerdings, wenn sich das weiter verstärkt und ehrlich gesagt, es tut es ja von Information zu Information, die wir über den mutmaßlichen Täter bekommen, dass er psychisch krank war, dass er langjährig psychisch krank war, dann muss man einfach sagen, das ist etwas, das kann die Gesellschaft, glaube ich, mit Wachsamkeit nicht beheben. Das ist die Frage dann an die Familie, das ist die Frage an behandelnde Ärzte, ob sie die Erkrankung richtig eingeschätzt, ob sie richtig gehandelt haben und dann stehen wir vor der gleichen Fassungslosigkeit, vor der wir bei vergleichbaren Tätern gestanden haben, als am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt der Amoklauf war, als in Winnenden an der Albertville-Realschule der Amoklauf war und als man dann immer hinterher, teilweise in quälenden Zivilprozessen, die Frage versucht hat zu klären, wie ist denn die Verantwortung von Angehörigen, wie ist denn die Verantwortung von Ärzten. Die Gesellschaft, da darf man sich, glaube ich, keine Illusionen machen, ist in dieser Situation machtlos. Sie kann, glaube ich, nicht das Problem lösen, das Angehörige und Ärzte zu lösen haben, wenn man das Problem überhaupt bei diesen Erkrankungen lösen kann.
Holger Schmidt, Terrorismusexperte der ARD. Die Finanzminister und Notenbankchefs der sogenannten G20, der führenden Industrie- und Schwellenländer, beraten an diesem Wochenende in Chengdu, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Sichuan. Bei dem zweitägigen Treffen soll es vor allem um transparentere Steuerregelungen gehen. Doch für den größten Gesprächsbedarf sorgte heute erst einmal der bevorstehende EU-Austritt der Briten, berichtet Sebastian Hesse.
Auch wenn Großbritannien sehr weit weg scheint aus der Perspektive der südchinesischen Provinz Sichuan, wenn die wichtigsten Finanzpolitiker der Industrie- und Schwellenländer zusammentreffen, egal wo auf diesem Planeten, dann ist das britische Goodbye EU ein Thema. Der Bundesfinanzminister jedenfalls ist sich mit seinen Kollegen einig darüber,
dass wir den Schaden aus dieser Entscheidung so gering wie möglich halten wollen für alle Beteiligten.
Wolfgang Schäuble musste einmal um die Welt fliegen, um den Neuen in der Runde zu treffen. Philip Hammond, frischgebackener Finanzminister in London. Für den Briten ist das keine Vergnügungsreise. Er muss der G20-Runde erläutern, wie sich Theresa Mays neue Regierung den Fahrplan für den EU-Ausstieg vorstellt. Hammond und Schäuble hatten Gelegenheit zu einem Vier-Augen-Gespräch.
Na gut, wir haben uns zum ersten Mal persönlich getroffen. Wir haben sehr vernünftig, freundschaftlich, kollegial miteinander geredet. Aber die Schwierigkeiten, die sich durch die britische Entscheidung ergeben, für die Briten wie für die Europäische Union, nicht beiseite schieben können. Und jetzt müssen sich die Briten, die britische Regierung überlegen, wie sie diesen Austritt gestalten wollen. Und so, wenn sie die Entscheidung getroffen haben, dann werden wir Verhandlungen führen.
Offenbar ist zunächst kein Druck auf Hammond ausgeübt worden. Sein Land müsse möglichst rasch für Klarheit sorgen. Aber
ich glaube, dass die allermeisten schon der Meinung sind, dass aus der Ungewissheit, wie das jetzt genau sich vollzieht, schon ein gewisses Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung nicht nur in Großbritannien sich ergibt.
Und die Interessen, gerade innerhalb Europas, gehen nun einmal mittlerweile auseinander.
Ich habe ihm gesagt, dass unser Problem natürlich ist, dass wir auch darauf achten müssen, dass wir den Rest der Europäischen Union zusammenhalten und dass sich daraus ein Rahmen oder ein ergibt, in dem man möglichst vernünftige Lösungen finden muss.
Insgesamt war der Grundtenor aber wohl freundschaftlich konstruktiv.
Großbritannien bleibt ein wichtiger Teil Europas, selbst wenn sie die Europäische Union leider verlassen wollen.
Am Rande des Ministertreffens drehten sich die Gespräche auch um die Gewalttat von München. Seine Amtskollegen hätten ihm ihre Anteilnahme und ihre Solidarität ausgesprochen, wusste Schäuble zu berichten. An einen Abbruch seiner China-Reise habe er jedoch nicht gedacht. Der Bundesfinanzminister und seine Entourage fliegen bereits Sonntagnachmittag Ortszeit wieder zurück nach Berlin.
Man konnte sich wundern über die Brexit-Debatten. Zum Auftakt dieses G20-Treffens meint Karin Bensch in ihrem Kurzkommentar. Noch gestern am Vorabend hatte IWF-Chefin Lagarde vor den Auswirkungen gewarnt. Der IWF habe seine globale Wachstumsprognose wegen des Brexits bereits gesenkt, zum ersten Mal seit 6 Jahren. Doch solche Sorgen spielten heute keine Rolle mehr.
Was gab es vor einem Monat für einen Lärm? Viele beschrien die Brexit-Entscheidung als eine Art Weltuntergang, der die globale Wirtschaft und Finanzwelt in einem dunklen Strudel in den Abgrund reißen wird. Nun, genau 4 Wochen später, treffen sich zum ersten Mal nach dem Referendum die Finanzminister der 20 mächtigsten Industrie- und Schwellenländer der Welt und sagen, ja, der Brexit hat für Unsicherheiten gesorgt. Und ja, die Folgen kriegen wir in den Griff. Gefahren für die Finanzmärkte? Nein, derzeit keine in Sicht. Ist das also alles nur halb so wild? Oder schieben die G20-Länder genüsslich die Brexit-Sorgen beiseite? Die Weltwirtschaft wird durch einen Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union nicht in den Untergang gerissen. Aber die britische Wirtschaft könnte abrauschen. Nicht umsonst hat der Internationale Währungsfonds die Schätzungen für das Vereinigte Königreich massiv runtergesetzt. Das Brexit-Votum lässt die britische Wirtschaft so stark abstürzen wie seit Anfang 2009 nicht mehr. Das waren die Zeiten, in der die weltweite Finanzkrise in den Nachwehen lag. Wenn es so weiter bergab geht, könnte Großbritannien noch vor Jahresende in die Rezession rutschen. Wenn dieser Trend sich bewahrheitet, dann wäre das dramatisch. Dann würden vor allem viele Menschen in Großbritannien, die nicht viel haben und durch den Brexit etwas gewinnen wollten, möglicherweise viel verlieren. Und auch aus diesem Grund ist sie zu hinterfragen, die scheinbare Sorglosigkeit bei den Folgen eines Brexits.
Karin Bensch mit Anmerkungen zum G20-Finanzministertreffen in Chengdu in China. Bei 2 Explosionen während einer Demonstration in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind heute mindestens 61 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 200 seien verletzt worden, so das afghanische Gesundheitsministerium. Aus Neu-Delhi dazu Sandra Petersmann.
Die Taliban bestreiten, für den Anschlag verantwortlich zu sein. Dafür hat sich der selbsternannte Islamische Staat über seinen Nachrichtenkanal Amak bekannt. Danach sollen sich 2 Selbstmordattentäter mit Sprenggürteln in die Luft gesprengt haben. Der sogenannte IS besteht in Afghanistan vor allem aus abtrünnigen Taliban-Kämpfern aus dem Osten des Landes, die sich nach dem Tod von Taliban-Gründer Mullah Omar von der Bewegung losgesagt haben. Amerikanische Militärkreise gehen von bis zu 3000 IS-Kämpfern im Land aus. Der Terroranschlag heute traf eine große friedliche Demonstration der afghanischen Hazara-Minderheit in der Nähe der Universität von Kabul. Weite Teile der Hauptstadt waren wegen des stundenlangen Protestzugs mit Containerbarrieren abgesperrt, um die Demonstranten vom Regierungsviertel fernzuhalten. Die Hazara machen zwischen 10% und 15% der rund 30 Millionen Afghanen aus. Sie sind schiitische Muslime. Die meisten Afghanen sind sunnitische Muslime. In den vergangenen Monaten sind Hazara oft von sunnitischen Extremisten angegriffen worden. Die Hazara hatten sich an diesem Samstag zur Großdemonstration in Kabul versammelt, um gegen ihre Diskriminierung zu protestieren. Wir fordern nur unsere Rechte ein. Wir verlangen das, was uns Präsident Ghani und Regierungsgeschäftsführer Abdullah versprochen haben, sagt die junge Studentin Amina. Amina und die anderen Demonstranten werfen der Regierung vor, eine ursprünglich durch ihr Siedlungsgebiet geplante neue Stromtrasse absichtlich umzuleiten, damit andere Bevölkerungsgruppen von der Entwicklung des Millionenprojekts profitieren können. Afghanistan produziert kaum selber Strom. Der Großteil des Stroms wird aus Nachbarländern wie Iran und Tadschikistan importiert. Die afghanischen Hazara befürchten, dass die Umleitung der neuen Trasse ihre soziale und wirtschaftliche Benachteiligung zementiert. Die Regierung betont, dass die Umleitung aus Kostengründen erfolgt. Afghanistans Präsident Ashraf Ghani brachte in einer Stellungnahme seine tiefe Trauer über den Anschlag zum Ausdruck. Jeder habe das Recht, friedlich zu demonstrieren. Er versicherte, dass seine Regierung alles unternehme, um die Bürger zu schützen. Aber Terroristen hätten den Protestzug ausgenutzt. Es deutet sich an, dass in diesem Jahr noch mehr afghanische Zivilisten getötet oder verletzt werden als im vergangenen Jahr. Die Vereinten Nationen hatten für 2015 mehr als 11.000 Opfer dokumentiert. Das war ein neuer Höchststand. Afghanistans Zivilisten haben viele Feinde. Die Taliban versuchen, die Regierung zu stürzen. Der selbsternannte Islamische Staat und auch Al-Qaida versuchen, ihren Einfluss auszuweiten. Und hinzu kommen unzählige bewaffnete Milizen und kriminelle Banden. Der afghanische Staat ist in weiten Teilen des Landes für die Menschen nicht zu sehen und nicht zu spüren.
Nach der Ausrufung des Ausnahmezustandes in der Türkei hat die Regierung in Ankara die Befugnisse der Polizei weiter ausgeweitet. Per Dekret dehnte die Regierung die Dauer des zulässigen Polizeigewahrsams auf 30 Tage aus. Zudem ordnete sie die Schließung tausender Einrichtungen an, mit Verbindung zur Gülen-Bewegung. Ina Lebedjew.
Dem Bericht zufolge sollen konkret 1.000 Privatschulen, mehr als 1.200 Wohltätigkeitsorganisationen und Stiftungen, Gewerkschaften, Universitäten und medizinische Einrichtungen geschlossen werden. Alle sollen Verbindungen zur Gülen-Bewegung haben. Erdogan beschuldigt den islamischen Prediger Gülen und dessen Anhänger, den Putschversuch in der Türkei angezettelt zu haben. Der Präsident hatte angekündigt, den öffentlichen Dienst von Gülen-Anhängern zu säubern. Seit dem gescheiterten Putsch vor gut einer Woche wurden in der Türkei rund 60.000 Soldaten, Polizisten, Beamte und Lehrer suspendiert oder festgenommen. Außerdem wurde ein Ausnahmezustand verhängt, der zunächst für 3 Monate gelten soll. Angesichts der Kritik aus der Europäischen Union an den zunehmenden Repressionen nach dem Putschversuch in der Türkei hielt Präsident Erdogan der EU in einem Fernsehinterview inzwischen eine parteiische Haltung vor.
Wie beeinflussen die Entwicklungen in der Türkei die Lage in Nahost? Es ist wenige Wochen her, dass der türkische Präsident Erdogan die Eiszeit mit Israel beendet hatte. Nach jahrelanger Krise wollten Israel und die Türkei ihre bilateralen Beziehungen normalisieren. Steht nun nach dem Putschversuch und den Reaktionen der türkischen Regierung alles wieder auf der Kippe? Thorsten Teichmann ist dieser Frage nachgegangen.
Gemeinsame wirtschaftliche Interessen sind die belastbarste Verbindung zwischen Israel und der Türkei. Das galt auch in den vergangenen Jahren der politischen Eiszeit. Viele Händler wollen ihr Türkei-Geschäft jetzt weiter ausbauen. Die Rede ist von gemeinsamen Investitionen, nachdem die Regierungen in Jerusalem und Ankara ihren politischen Streit beigelegt haben. Israels Regierungschef Netanyahu sagt, der versuchte Putsch in der Türkei mit mehr als 250 Toten werde daran nichts ändern. Israel und die Türkei haben sich vor kurzem über einen Prozess der Versöhnung beider Staaten geeinigt. Wir gehen davon aus, dass wir mit diesem Versöhnungsprozess unabhängig von den dramatischen Entwicklungen in der Türkei fortfahren. Trotzdem fragen israelische Journalisten, was bedeutet der versuchte Putsch für Israel? Im zweiten Fernsehprogramm war dazu Ilon Cevik zugeschaltet, ein Berater des türkischen Staatspräsidenten Erdogan.
It will maybe speed up the process because we feel Israel.
Vielleicht wird das die Versöhnung sogar beschleunigen, denn wir haben das Gefühl, dass Israel beim Austausch von Geheimdienstinformationen immer behilflich war. In unserem Kampf gegen den IS werden wir diese Hilfe brauchen. Wir werden sie auch brauchen, um in Syrien Ordnung zu schaffen. Und auch Israel beginnt, die Gefahren des IS zu erkennen.
Israel is starting to see the dangers of Daesh as well.
Über die innenpolitischen Folgen des Putsches für die Türkei, über die Verhaftungen und Entlassungen tausender Menschen wird ausführlich berichtet in Israel, aber die Regierung Netanyahu hält sich mit einer Beurteilung zurück. Zu frisch sind offenbar die Erinnerungen an den politischen Bruch. Vor 6 Jahren hatte die israelische Armee das türkische Schiff Mavi Marmara aufgebracht. Das Boot war Teil einer sogenannten Friedensflottille für den von Israel und Ägypten kontrollierten Gazastreifen. Bei dem Einsatz wurden 10 Menschen getötet.
In den USA ist das Demokratenduo für den Wahlkampf ums Weiße Haus komplett. Hillary Clinton hat sich Tim Kaine als möglichen Vize ausgewählt. Der frühere Gouverneur von Virginia gilt als erfahrener Politprofi, berichtet Martina Butler.
Tim Kaine spricht fließend Spanisch und soll unter anderem die Latino-Wähler erreichen. Eine führende Latino-Gruppe lobte, dass er kein Fremder für sie sei und sich immer um ihre Anliegen gekümmert habe. Die Nachricht, dass er Clintons Vizepräsident werden soll, hat Kaine selbst erst gut eine Stunde vor der Öffentlichkeit erfahren, berichtet Jeff Zeleny von CNN.
Er hat um 7:30 heute Abend erst den Anruf von ihr bekommen. Er wusste bis dahin nichts. Das wurde alles sehr geheim gehalten.
Hillary Clinton begründet ihre Wahl damit, dass sie jemanden suchte, der ihr gerade raus die Meinung sagen würde und dem sie zutraut, im Notfall auch das Amt des Präsidenten zu übernehmen. Schnell gab es Lob, dass Clintons Wahl auf Tim Kaine fiel. Die National Organization for Women begrüßte ihn als Vorkämpfer für Frauen. Auch Gewerkschaften lobten, dass die Wahl auf ihn gefallen ist, weil er jemand sei, der sich um hart arbeitende Familien kümmere. Selbst sein republikanischer Senatskollege Jeff Flake twittert: Mir fällt nichts ein, was ich an ihm kritisieren könnte. Glückwunsch an einen guten Mann und guten Freund. Dass Tim Kaine selbst Republikaner überzeugte, wundert die demokratische Senatorin Amy Klobuchar aus Minnesota nicht. Republikaner respektieren ihn, darüber habe ich mit vielen Kollegen gesprochen. Was ich besonders an Tim Kaine schätze, nachdem ich die ganze Woche den Republikanern zugehört habe, ist sein Optimismus. Doch es gibt auch kritische Töne, zum Beispiel aus dem Lager der Bernie Sanders-Anhänger. Ihnen gefällt unter anderem nicht, dass Kaine für Handelsabkommen ist. Manche zweifeln daran, wie sehr er gegenüber der Wall Street durchgreifen würde. Und auch wenn er persönlich gegen Abtreibung ist, schimpfen die Abtreibungsgegner, dass er Clintons Vize werden soll. Seine Politik ist ihnen viel zu abtreibungsfreundlich. David Axelrod, Obamas Wahlkampfmanager 2008, hält Hillary Clintons Entscheidung für Tim Kaine für eine logische.
Stable.
Er ist beständig, verlässlich, jemand, der keine Fehler machen wird und qualifiziert ist für den Job. Was Hillary gerade klar machen will, ist, wie gefestigt und verlässlich sie im Vergleich zu Donald Trump ist.
Den Swing State Florida müssen Tim Kaine und Hillary Clinton gemeinsam gewinnen. Und da geht es Samstag gleich los in den Wahlkampf für Kaine. In Miami werden sie zum ersten Mal als Team auftreten. Und dass er seine Chefin ins rechte Licht rücken kann, hat Tim Kaine bereits bewiesen.
Hillary ist bereit, uns anzuführen. Sie ist bereit, Geschichte zu schreiben.
Und ein bisschen möchte Tim Kaine an dieser Geschichte mitschreiben.
Christopher Froome hat bis jetzt 2-mal die Tour de France gewonnen. Morgen wird sein 3. Triumph hinzukommen. Ein Thema jetzt bei Michael Augustin.
Der Brite hat nämlich heute auf der vorletzten Etappe in den Alpen sein gelbes Trikot verteidigt. Auf der letzten Etappe wird der Mann in Gelb ja traditionell nicht mehr angegriffen. Froomes größter Gegner ist heute das Wetter gewesen. Ein Spanier ist mit dem Regen am besten klargekommen. Steffen Gahr.
Jon Izagirre mit vollem Risiko zum Tagessieg und Christopher Froome mit absoluter Kontrolle zum Gesamtsieg. Der Spanier Izagirre attackierte in der Abfahrt vom letzten Berg des Tages. Im strömenden Regen raste er mit Vollgas Richtung Morsin. Der erste Tour de France-Etappensieg für den 27-Jährigen aus dem Baskenland. 4 Minuten später rollte Christopher Froome über den Zielstrich, pitschnass, erleichtert und mit einem Lächeln im Gesicht. Der Brite holt seinen 3. Gesamtsieg bei der Tour de France. Emanuel Buchmann, der beste Deutsche in der Gesamtwertung, verpasst die Top 20 und wird 21. In der Nachwuchswertung aber wird der Ravensburger 3.
Nico Rosberg startet beim Großen Preis von Ungarn von der Pole Position, so das Ergebnis im Qualifying. Doch dieses Ergebnis, das wackelt jetzt. Jens Gideon.
Die Pole Position wackelt. Rosberg soll in der alles entscheidenden Runde ein Warnsignal der Rennleitung missachtet haben. Während alle anderen Piloten, wie vorgeschrieben, deutlich langsamer an der Unfallstelle von Ex-Weltmeister Fernando Alonso vorbeigefahren sind, erreichte Nico Rosberg ausgerechnet in dieser Phase die schnellste Zeit der Qualifikation. Die Rennkommissare prüfen den Vorfall und könnten eine Strafe aussprechen, die den WM-Spitzenreiter Startplatz 1 kostet. Nach aktuellem Stand geht der Deutsche im Mercedes von der Pole Position aus ins Rennen. Startplatz 2 belegt Teamkollege Lewis Hamilton. Sebastian Vettel qualifizierte sich im Ferrari für Startposition 5.
Am 5. August beginnen die Olympischen Spiele in Rio und noch immer wissen wir nicht, ob die russische Mannschaft an den Start gehen darf. Morgen, übermorgen oder allerspätestens am Dienstag will das IOC darüber entscheiden. IOC-Präsident Thomas Bach bestimmt also über Russlands Wladimir Putin. Die beiden sollen ja befreundet sein. Frage an unseren IOC-Experten Holger Kühner, inwieweit wird das die IOC-Entscheidung beeinflussen?
Ganz ehrlich, das IOC braucht Wladimir Putin nicht mehr wirklich. Die Winterspiele im russischen Sotschi sind vorbei und eine Kandidatur für olympische Sommerspiele in Moskau ist auch nicht absehbar. Ob es je eine echte Männerfreundschaft gab zwischen Bach und Putin, ist eh fraglich. Denn Bach ist im Gegensatz zu Putin keiner, der im freien Oberkörper auf Pferden reitet. Dennoch sind sich die beiden in der Vorbereitung der Winterspiele in Sotschi 2014 näher gekommen, zwangsläufig. Allerdings hat Putin das IOC in Sotschi auch betrogen, dass Dopingproben ohne sein Wissen manipuliert wurden. Das ist unwahrscheinlich. Ziemlich beste Freunde sind Bach und Putin also bestimmt nicht mehr.
Der DOSB sucht parallel dazu einen Fahnenträger für die Eröffnungsfeier in Rio, besser gesagt lässt suchen. Auf der vorläufigen Liste stehen 5 Namen: Timo Boll, Moritz Fürste, Ingrid Klimke, Lena Schöneborn und Christina Vogel.
Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 mit Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.